Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt ein Werk seiner Hände. Amen. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre, heißt es im Wochenspruch aus dem ersten Johannesbrief. Es ist nicht gut, Menschen zu verteufeln. Aber es ist wichtig, Böses beim Namen zu nennen und gut Gott zu bitten, das Tun dieses Bösen zu stoppen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Besonders herzliches Willkommen an Jarek Kubacki. Vielen von Ihnen vertraut. Wir haben festgestellt, 30 Jahre lang bist du schon immer mal wieder hier bei uns, ursprünglich aus Polen, jetzt mittlerweile viele Jahre als Pastor in den Niederlanden tätig. Und in deiner Begleitung Simon Bachmat, aus der Ukraine geflohen, zunächst in England Zuflucht gefunden, nun jetzt seit einiger Zeit in den Niederlanden. Herzlich willkommen, Simon. Wir werden beide dann später auch noch mit einem Grußwort hören. Und wir gratulieren ganz herzlich. Tata! Unsere Vikarin Tine Oppermann hat in der letzten Woche ihr zweites theologisches Examen mit 1 bestanden. Wir gratulieren! Nun wird sie bald als Pastorin Koll ihren Dienst weiter tun, zum Segen für alle ihr anvertrauten Menschen. Schön, das will ich noch ein bisschen bei uns haben. Wir singen aus dem Psalmen, ganz vorne im Gesangbuch, die Strophen 1, 2 und 5 aus Psalm 5. Obermann hat als Lesung einen Psalm herausgesucht, den ich persönlich total schön finde und der auch gut in diese meditative Fastenzeit passt. Und ich habe mir überlegt, zum Meditieren gehört das Wiederholen. Deswegen werden wir diesen Psalm jetzt erst nicht lang, dreimal miteinander lesen und zwischendurch dann Worte aus Psalm 47 miteinander singen. Schlagen Sie doch bitte im Gesangbuch einmal auf die Seite 1548. 1548, die Seitenzählungen beginnen erst ziemlich weit hinten, aber dann gibt es sie 1548. Gemeint ist Psalm 121, hier unter der roten Nummer 751. Wir lesen ihn ein erstes Mal. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht schwäche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Wir teilen uns jetzt in drei Gruppen. Eine erste Gruppe ist hier das erste Drittel im Kirchenschiff und dann machen wir eine zweite Gruppe mit den beiden hinteren Dritteln im Kirchenschiff und dann hier vorn eine dritte Gruppe. Und die erste Gruppe hier im Kirchenschiff singt mit froher Stimme, Völker jauchzet ihm. Nach der bekannten Melodie, singt mit froher Stimme, Völker jauchzet ihm. Probiert's nochmal. Singt mit hoher Stimme, Völker jauchzet ihm. Jetzt die hinteren beiden Seiten, die zweite Zeile, denn er ist der Herr, groß, hoch von Macht und Ehr. Denn er ist der Herr, hoch von Macht und Ehr. Probiert's nochmal. Denn er ist der Herr, hoch von Macht und Ehr. Und ihr habt es ein bisschen schwieriger, weil da ist die Melodie ein bisschen verändert. Text ist aber gleich. Und er gibt sein Heil uns zum Erb und Teil. Der Text und die Melodie. Und er gibt sein Heil uns zum Erb und Teil. Probiert's mal. Und er gibt sein Heil uns zum Erb und Teil. Genau, das ist schon alles. Einmal noch durch. Ihr fangt an. Singt mit froher Stimme, Völker jauchzet ihm. Denn er ist der Herr hoch von Macht und Ehr. Und er gibt sein Heil uns zum Erb und Teil. Wir lesen noch einmal Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Singt mit hoher Stimme, Völker jauchzet ihm, denn er ist der Herr hoch von Macht und Ehr, und er gibt sein Heil uns zum Erb und Teil. Singt mit hoher Stimme, Völker jauchzet ihm,
Denn er ist der Herr hoch von Macht und Ehr, und er gibt sein Heil uns zum Erb und Teil.
Wir lesen Psalm 121 ein drittes Mal. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Zum Meditieren ist Wiederholen wichtig. So machen wir das jetzt auch mit dem Lied, das wir gerade gelernt haben. Jetzt singt ihr bitte die Passagen, die ihr gerade gesungen habt, immer wieder wiederholt hintereinander und wir setzen das alles zusammen. Lasst uns beten. Ja, guter Gott, wir loben dich und das wollen wir auch. Das wollen wir auch jetzt und gerade in dieser Zeit und Welt. Das wollen wir nicht lassen, weil wir sonst nur trübsinnig werden und traurig, immer trauriger über das, was ist und was geschieht in dieser Welt. Danke, Herr, dass du bei uns bist und bei uns bleibst, dass du uns aufmunterst, und neue Hoffnung schenkst, auch für diese Welt, auch für diese Menschen. Lass uns dir trauen. Lass uns mit dir unterwegs sein. Durch unser Leben, die Kleinen und die Großen, und entdecken, wie gut es ist, in Gemeinschaft mit dir und in Gemeinschaft mit deiner Gemeinde auf dem Weg zu sein. Amen. Beim nächsten Lied sammeln wir den Klingelbeutel für Aufgaben unserer Gemeinde. Gern natürlich auch wieder per EC-Karte oder Kreditkarte. Melden Sie sich dann eben, wenn wer auch immer mit dem Gerät vorbeikommt. Domke, super. Und die Kinder vom Kindergottesdienst haben jetzt die Möglichkeit, rüberzugehen ins Gemeindehaus. Wir singen aus Lied 160 die angeschlagenen Strophen 1 bis 3 und 5 und 6.
Liebe Gemeinde, vielen Dank für euren Applaus eben. Ich freue mich sehr, dass ich mein Examen gemacht habe. Und vielen Dank an die Gemeinde. Ich war wirklich sehr gerne hier im Vikariat. Ich habe schon ein bisschen Abschiedsschmerz. Ich freue mich auch auf das Neue, was kommt. Aber ich bin wirklich sehr gerne in dieser Gemeinde. Und auch in der Examenszeit, die einem natürlich auch so ein bisschen anspannt und an die Nerven geht, habe ich mich sehr getragen gefühlt hier. Vielen Dank. Also noch bin ich da und heute predige ich. Im Brief an die Gemeinde in Philippi heißt es, macht euch keine Sorgen. Im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott. Tragt ihm euer Anliegen vor in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Damit ist das Thema meiner Predigt benannt. Es geht nämlich um das Beten. Im Zuge meiner Vorbereitungen für das Examen habe ich mich noch einmal ausführlich mit dem Gebet beschäftigt. Warum beten wir? Wie beten wir? Und was bedeutet es eigentlich zu beten? Und ich möchte Sie und euch an meinen Gedanken teilhaben lassen, an dem, was mir nochmal wichtig geworden ist daran. Denn mir ist auch klar geworden, es ist gut, sich das noch einmal bewusst zu machen, was wir ganz selbstverständlich immer tun, wahrscheinlich von Kindesbeinen an. Und ich möchte das in 4 Schritten tun. Der erste Schritt heißt im stillen Kämmerlein. Das ist der längste Abschnitt. Wenn wir beten, dann falten wir meistens die Hände. Wir senken den Kopf, vielleicht schließen wir auch die Augen. Es gibt dafür keine Regel und in anderen Kulturen wird es öfter auch ganz anders gemacht. Manche machen es im Stehen und erheben die Hände zum Himmel. Andere machen rhythmische Körperbewegungen. Im Kern ist das aber alles vergleichbar, denn es geht um etwas Gemeinsames. Es sind verschiedene Weisen, in die Andacht zu gehen und innerlich vor Gott zu treten. Wir suchen manchmal auch bestimmte Orte auf. Wir gehen in eine Kirche oder einen Andachtsraum. Wenn wir zu Hause sind, schaffen wir Ruhe, gehen in ein stilles Zimmer oder schließen einfach die Tür hinter uns. Wenn wir das alles nicht können, auf einer Zugfahrt oder im Büro mit anderen zusammen, dann schauen wir vielleicht einfach aus dem Fenster oder wir schließen für einen Moment die Augen, als würden wir nachdenken oder uns entspannen. Das entspricht dem, was im Matthäusevangelium über Jesu Aussagen zum Beten steht. Er erklärt dort, man soll nicht laut beten, sodass alle es hören. Man soll mit dem Beten nicht auf sich aufmerksam machen. Stattdessen, so heißt es dort, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und wenn deine Tür geschlossen ist, bete. Man soll es also zurückgezogen tun, eben im stillen Kämmerlein. Wo auch immer das noch sein mag, es ist vor allem in uns selbst. Es ist der Moment, in dem man einkehrt, sich aus dem Geschehenen sozusagen zurückzieht, aus dem Lärm der Welt, aus dem Getriebe um einen rum und was eigentlich genau? Man spricht Gott an und bringt, was auch immer man konkret auf dem Herzen hat, vor ihn. Was hat man denn auf dem Herzen? Weiß man das immer? In dem eingangs erwähnten Brief nach Philippi heißt es, in allem wendet euch an Gott. So weit, so gut. Aber wie sortiert man das und findet dafür die richtigen Worte? Oder soll man beim Beten einfach drauf losreden? Dafür gibt es ja keine Regel und das ist auch gut so. Das kann jeder und jede so machen, wie sie es möchte. Einen Punkt möchte ich dennoch zu bedenken geben und das hat mit dem stillen Kämmerlein zu tun. Mit dem mehr oder weniger langen Moment, in dem man anhält und innehält, bevor man betet. Ich glaube, dieser Moment ist wichtig. Vielleicht weiß man schon ganz genau, was man sagen will. Vielleicht hat man vorher richtig drüber nachgedacht. Möglicherweise gibt es auch eher nur den Impuls, dass man beten möchte. Und man hat noch gar nicht so richtig Klarheit darüber, was man eigentlich sagen will. In jedem Fall ist es gut, einen Moment innezuhalten. Vielleicht etwa so. Ich bin es jetzt und hier, die vor Gott tritt. Mit allem, was ich auf dem Herzen habe, vielleicht auch mit meiner Ratlosigkeit und ohne Worte. So wie ich bin, trete ich vor Gott. Es geht nicht darum zu sagen, was man sagen sollte. Vor Gott stellen wir nichts dar. Wir müssen uns nicht in einer bestimmten Art und Weise zeigen oder aufpassen, dass wir ja nicht unsere Geheimnisse ausplaudern. Vor Gott sind wir wir selbst. Nicht mehr und auch nicht weniger. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Jesus erzählt im Lukas-Evangelium von einem Zöllner, der betet. Zöllner, das waren damals sehr unbeliebte Menschen. Es waren Leute aus dem jüdischen Volk, die mit den verhassten Besatzern, den Römern, kooperierten und dadurch reich wurden, indem sie den Menschen aus dem eigenen Volk viel zu viel Geld abknüpften für die Römer. Und dieser Zöllner, von dem Jesus erzählt in seinem Gleichnis, der betet so: Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Nicht mir, nur diesen einen Satz. Er weiß, wenn er ehrlich ist, ganz genau, was er da eigentlich macht. Und er ist ehrlich mit sich. Und so tritt er vor Gott. Sein Gebet ist kurz. Keine Ausflüchte, keine Ausreden. Nur er selbst. Das ist ehrlich und das ist auch mutig. Und darin kann er uns ein Vorbild sein. Im Beten hält man also inne und geht quasi in sein eigenes, inneres, stilles Kämmerlein und begegnet da einer Menge Gedanken und Gefühlen. Schöne, fröhliche, traurige, ratlose. Manche wollen wir gar nicht haben und sie sind doch da. Und vielleicht sind gerade sie der Anlass, um zu beten. Selbst wenn einen das, was man sieht, verstummen lässt, wenn man vielleicht beschämt ist oder verzweifelt, sprachlos oder verwirrt. Beten heißt, mit unserem vollen oder auch leeren Herzen vor Gott treten, so wie wir sind. Und das kann eine Herausforderung sein, mal von all der Routine, die wir haben, mit der wir anderen im Alltag unsere Gedanken und Gefühle auch verbergen, hinter uns zu lassen. Aber es ist vor allen Dingen eine große Entlastung. Gott sieht uns, wie wir sind. Wir brauchen ihm, ihr nichts vorzumachen. Und wir können das nebenbei bemerkt auch gar nicht. Mein zweiter Punkt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Wir beten zu Gott. Und eben habe ich darüber nachgedacht, wie wir vor Gott treten, mit welchem Anliegen. Aber nochmal einen Schritt zurück und ganz langsam. Wir beten zu Gott. Wie kommen wir eigentlich dazu? Biografisch könnten wir sagen, wir haben es so gelernt, aber das ist nicht der Punkt. Wir können ja von uns aus zu allem Möglichen beten und alles Mögliche zu unserer Religion machen. Viele Menschen heutzutage beten regelrecht die Börsennachrichten an oder zelebrieren einen ganz bestimmten Lifestyle. Aber zu Gott beten, das können wir nur, weil Gott uns in die Gemeinschaft mit sich selbst ruft. Ich will das an einem Beispiel sagen, was ich meine. Als Mose aus Ägypten geflohen ist und in den Bergen Schafe hütet, da ist es Gott, der ihn aus dem brennenden Dornbusch zu sich ruft und in seinen Dienst holt, um das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Mose hat Gott nicht gesucht. Es ist Gott, so wird es erzählt, der sich dem Volk zuwendet und sich Mose zu erkennen gibt. So ist die Richtung. Gott geht mit uns ins Gespräch. Dieser Punkt ist mir bei allem, was ich jetzt gelesen habe, sehr wichtig geworden. Es ist Gott, der zu uns spricht. Gottes Wort geht allem. was wir je sagen, meinen und machen können, voraus. Und auch das wird in der Bibel ausdrücklich so erzählt. Gott spricht und ordnet so das Chaos zu einer Welt, in der gutes Leben möglich ist. So beginnt die Bibel. Es ist Gottes Zusage durch den Mund des Propheten Jesaja, der sagt, fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Es ist der Messias Jesus, durch den alle Völker in den Bund mit Gott gerufene sind. Christus, mit dessen Tod und Auferstehung uns Hoffnung und Zuversicht geschenkt wird. Wir sind Antwortende. Was immer wir sagen und im Gebet vor Gott tragen, stets und immer antworten wir darauf, dass Gott uns anspricht mit ihrer Weisung zum Leben. Weil das so ist, kommt gewissermaßen vor jedem Sprechen erstmal das Hören. Gottes Wort will mit offenen Ohren und weitem Herzen gehört werden. Die Stimmen der Welt sind oft sehr laut und suchen danach zu dominieren. Man kann sich schnell verhören, abgelenkt werden, in einen Strudel von Lärm und Getöse geraten. Und das gilt für jeden und jede von uns. Darum ist es gut, dass wir uns als Gemeinde zum Gottesdienst versammeln. Das ist aus vielen Gründen, aber eben auch aus diesem wichtig. Wir hören hier das Wort Gottes. Wir halten inne, nehmen uns raus aus dem Getriebe der Welt und unserem Leben, versammeln uns hier als Gemeinde. Wie gut, dass wir uns von Gott anrufen lassen und dass es den Sonntag gibt. Mein dritter Punkt. Zwei oder drei sind es mindestens. In jedem Gottesdienst beten wir zusammen, immer auch das Unser Vater. Was immer die verschiedenen christlichen Richtungen, von denen es ja wirklich viel in der Welt gibt, was immer uns unterscheidet, das haben wir gemeinsam. Wir alle beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Und so vergeht keine Minute, in der nicht irgendwo in der Welt das Unser Vater gebetet wird. Wir beten es mit der ganzen Christenheit. Christus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Man kann das so verstehen, dass es konkret gemeint ist, man versammelt sich an einem Ort. Aber spätestens mit dem Blick auf das weltweite Unser Vatergebet kommt ein anderer Gedanke dazu. Im Gebet versammeln wir uns doch sozusagen auf spiritueller Ebene. Auch wenn wir allein für uns beten, immer betet irgendwo jemand anders auch. So wie der Begriff Gemeinde unsere Gemeinde hier vor Ort meint, aber auch die Gemeinde der Glaubenden weltweit insgesamt. Die Gemeinschaft der Heiligen, wie es im Glaubensbekenntnis heißt. Ich finde, das ist ein tröstlicher Gedanke. Gerade wenn man allein betet, vielleicht auch in seinem eigenen Kummer allein ist, weil man gar nicht weiß, mit welchen Menschen man reden könnte. Ich bete nie alleine. Es beten immer andere auch. Und mit denen sind wir, nicht persönlich, aber im Geiste, verbunden. Uns Menschen gibt es eben nicht in der Einzahl. Jeder von uns ist ein unverwechselbarer einzelner Mensch. Aber niemand ist nur für sich quasi eine Insel im Ozean. Selbst wenn wir gerne für uns sind und die Zeit, die wir alleine sind, genießen, wir sind immer doch Teil von etwas und können nicht alleine existieren. In der Bibel heißt es im Schöpfungsbericht, dass Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, ich will ihm ein Gegenüber schaffen. Wir sind einander ein Gegenüber. In der Freundschaft, in der Familie, unter Kollegen, hier in der Gemeinde. Beten wir auch dafür, dass es uns gelingt, einander zu stärken und zu fördern, wo immer es nötig ist. Ich sage das auch sozusagen gegen den Satz, den man heute leider öfter hört, beten kann ich auch für mich alleine. Das stimmt natürlich. Dagegen ist ja gar nichts zu sagen. Aber so ist der Satz nicht gemeint. Es geht vielmehr um die Abwehr einer kirchlichen Gemeinschaft. Ich brauche keine Kirche, denn beten kann ich auch für mich alleine. Ich halte diesen Satz für einen fatalen Irrtum. Es ist überheblich im wahrsten Sinne des Wortes. Damit überhebt man sich. Jeder Mensch ist zutiefst angewiesen auf andere, die mit ihm die Anforderungen des Lebens meistern. Niemand ist eine Insel. Die biblischen Texte kennen die Not des je Einzelnen und sprechen direkt davon. Gerade zum Beispiel die Psalmen wissen von der Verzweiflung und Isolierung, die ein Mensch erleben kann. Nur weiß die Bibel darum, dass auch der Einzelne immer zu einem Volk und einer Gruppe gehört, selbst da, wo das Zusammenleben, der Zusammenhalt zerbricht und Vereinzelung beginnt. Die Weisung zum Leben meint nicht die einzelnen Individuen, die sich ihren Weg suchen. Sie meint uns immer alle insgesamt. Leben gelingt nur gemeinsam. Man könnte hier viele Beispiele und Belege finden. Ich weise für uns als Christinnen auf das Abendmahl hin. Es ist eine Mahlgemeinschaft. So hat es Christus uns aufgetragen. Als Gemeinschaft, nicht als Handlung für je Einzelne. Und weil das so ist, weil wir im Gebet immer eine Gemeinschaft sind, ist es auch so, dass wir für die mitbeten, die es nicht tun. Beten ist solidarisch. Wir beten immer für die mit, die nicht beten können oder nicht beten wollen. Mein letzter Schritt für heute. Wir schauen auf zu den Bergen. Wer betet, so hatte ich es eben formuliert, antwortet auf das Wort Gottes. Darauf zu antworten heißt auch, dass man darauf vertraut. Wir bringen unsere Bitten vor Gott im Glauben daran, dass er uns hört und auch erhört. Andernfalls würde es gar keinen Sinn machen. Es ist, als säßen wir in einem Ruderboot und legten uns kräftig in die Riemen. Wer rudert, sieht nicht, wohin die Fahrt geht. Er sitzt mit dem Rücken zum Ziel. Und das ist ein gutes Bild fürs Gottvertrauen. Wir tun an den Rudern das Unsere. Das, was wir tun können, und alles Weitere legen wir in Gottes Hand. Nicht alles kommt so, wie wir es uns erhoffen. Gottes Weisheit übersteigt unsere Sicht. Das einzusehen, fällt nicht immer leicht, ist aber wichtig. Denn es hilft auch, sich auf das zu konzentrieren, was wir tun können, und das dann tun. Beten heißt nämlich nicht, Gott alles überlassen, er wird schon richten. Zu beten enthebt uns nicht davon, unser Leben zu gestalten und zu entscheiden, was wir tun wollen. Wie ginge das auch? Zu beten bedeutet aber, dass wir nicht nur auf uns selbst schauen, sondern wissen, dass es mit der menschlichen Weisheit nicht allzu weit her ist. Wenn der Mensch sich zum Maß aller Dinge macht, dann nimmt die Welt keinen guten Lauf. Wir sind angewiesen auf Gottes Weisung zu einem guten und gerechten Leben. Wir sind angewiesen auf Gottes Beistand und ihre Barmherzigkeit und Liebe, die uns trägt, wo immer wir aus eigener Kraft nicht weiter können. Wir schauen auf zu den Bergen. Woher kommt unsere Hilfe? Sie kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Jetzt singen wir. Es liegt 321.
für eine wunderschöne Predigt. Ich bin richtig froh, dass du in der letzten Woche zu mir gesagt hast, auch wenn ich vielleicht dann in die Nachbargemeinde komme als Pastorin Koll, bist du als Präses ja noch mein Dienstvorgesetzter. Stimmt. Wir werden sehen, dass du ab und zu auch in dieser Gemeinde predigst. Jetzt freuen wir uns auf Simon und Jarek, die ein paar Worte an uns richten.
Also wirklich von mir auch ein Dank für diese Predigt. Und das Thema ist nicht einfach, aber schon wichtig, glaube ich. Liebe Freunde, der Ingo, der hat es auch gesagt, in diesen Tagen, gerade in diesen Tagen, im Februar, feiere ich ein wichtiges Jubiläum. Vor 30 Jahren habe ich Ostfriesland zum ersten Mal besucht. Und ich glaube und ich hoffe, Sie teilen diese Überzeugung, dass wir in der Zwischenzeit wirklich gute Freunde geworden sind. Und wenn man solche gute Freunde hat, dann will man auch zu ihnen andere gute Freunde mitbringen. Und das ist auch dieses Mal der Fall. Ich habe einen ukrainischen Freund, ursprünglich aus Kiew, mitgebracht. Er heißt Simon, aber ich denke, es wäre am besten, wenn er uns selbst etwas über sich und seinem Hintergrund erzählt, und ich werde es übersetzen.
Liebe Gemeinde, moin, guten Morgen. Як вже сказали, мене звати Симон.
Der ja schon gesagt hat, ich heiße Simon.
Я член німецької євангелічно-лютеранської церкви України в місті Києві.
Und ich bin Mitglied der deutschen evangelisch-lutherischen Kirche in der Ukraine, in der Stadt Kiew.
Я хочу подякувати всім вам за підтримку України та за акції миру, які ви робите на центральній площі міста.
Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für alles, für die Unterstützung der Ukraine und auch für die Gebete und Kundgebungen in der Stadt Leer.
Громада міста Києва була заснована 250 років тому.
Die evangelische Gemeinde in Kiew ist vor 250 Jahren entstanden.
60 років була велика перерва через радянську окупацію України.
Aber 60 Jahre lang existierte sie nicht während der sowjetischen Zeit.
30 років тому завдяки підтримці наших друзів з Німеччини та з організації ЕКД було відроджено церковні евангелічно-лютеранські громади в Україні.
Und vor 30 Jahren gab es die Wiedergeburt der ukrainischen evangelischen Gemeinden dank der Hilfe aus Deutschland und vor allem dank der Hilfe von der EKD.
Дякувати, сказати велике спасибі за те, що допомагаєте дуже сильно Україні. І на початку війни у мене були невеличкі страхи через те, що уряд Німеччини не хотів дуже сильно допомагати, але завдяки тиску таким добрим людям, як ви, ми зараз маємо все більше і більше підтримки від Німеччини.
Und das ist auch der Grund, warum ich mich bei Ihnen, gerade bei Ihnen, bedanken möchte. Am Anfang des Krieges haben wir schon unsere Zweifel über die Haltung von Deutschen, weil die deutsche Regierung ein bisschen spät mit der Hilfe anfing, aber es ist gerade dank Ihrer Hilfe und Ihrer Unterstützung und auch ihre was sie hier machen, dass es jetzt auch viel besser mit dieser Hilfe aus Deutschland geht.
Тому дуже дякую
за запрошення відвідати постпризію та познайомитися з такою мальовничою частинкою Німеччини.
Und ich möchte mich auch für die Einladung bedanken, das Ostfriesland zu besuchen und dieses Teilchen, farbigen Teilchen, Teilchen von Deutschland kennenzulernen.
Danke.
Danke. Dann noch ein paar Worte von mir. Danke. Aber neue Freunde bedeuten natürlich nicht, dass wir die Alten vergessen. Ich überbringe Ihnen also die herzlichsten Grüße von Ivan, den griechisch-katholischen Kollegen, der hier auch mal gepredigt hat und den ich vor einem Monat gesehen habe. Natürlich setzen wir unser gemeinsames Projekt im Dorf Ladanzi, wo Ivan Priester ist, fort. Das ist es, was wir auch in den schwierigsten Lagen tun können. Und ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass die derzeitige Lage in Ukraine wirklich schrecklich ist. Der Macht des Bösen, des Todes und der Zerstörung, die Macht des Guten, der Menschlichkeit, die immer Mitmenschlichkeit ist, das haben wir auch in der Predigt gehört, und der Liebe entgegenzusetzen. Das ist es, was wir zu tun versuchen, und ich möchte Ihnen noch einmal für Ihre Beteiligung daran danken. Für Ihre Hilfe, für Ihre Unterstützung. Jede Spende aus Luga ist so viel mehr als nur ein Geld. Sie ist ein echter Gruß, ein Zeichen der Solidarität und Freundschaft. Dafür danke ich Ihnen sehr und ich werde weiterhin versuchen, das Beste daraus zu machen. Jetzt möchte ich mit einem wirklich sehr kurzen Gebet schließen. Lass uns beten. Warum, fragen wir uns oft. Warum Ukraine, warum Israel, warum Palästina? Warum jetzt? Warum wir? Warum unsere Freunde? Du fragst nicht, warum, lieber Gott. Du fragst nach unserer Beteiligung, nach unserer Solidarität, nach unserem Verantwortungsbewusstsein. Gib uns die Kraft, genau diese Frage zu beantworten. Und möge es die beste, die engagierste, die kreativste Antwort sein. In demselben Geist, der auch deinen Sohn, unseren Bruder Jesus, beseelt hat. Amen. Ich möchte nur daran hinzufügen, dass es möglich ist, auch nach dem Gottesdienst auch mit Simon zu sprechen. Er spricht wunderbar Englisch, also die Kommunikation ist möglich. Und wenn nicht, dann kann ich es übersetzen. Danke.
Und wir werden nach dem Gottesdienst mit denen, die wollen ja drüben zum Büchercafé sein. Also dort wird Gelegenheit sein zum gemeinsamen Gespräch. Wir singen noch einmal. Singt mit froher Stimme, Völker, jauchze dir.
Singt mit froher Stimme, Völker, jauchze dir. Singt mit froher Stimme, Völker, jauchze dir. Denn der ist der Schöpfer.
Danke für Ihre Gaben. Die Kollekte am Sonntag für unser Orgelerweiterungsprojekt 80,43 Euro, im Klingelbeutel 64,10 Euro. Dann hatten wir die Vorstellung unserer erweiterten Orgel durch Winfried Dahlke und haben dabei 928,30 Euro gespendet bekommen. Das ist wunderbar. Und dazu kam dann auch noch mal eine Einzelspende von 50 Euro und von 200 Euro in der letzten Woche. Also sind wir von den 17.000, die wir jetzt noch brauchen, schon runter auf 15.800. Wenn das jetzt so fix weitergeht, dann sind wir Ende des Monats fertig. Bei der Beerdigung von Harm Klinkenbock wurden 66 Euro für Aufgaben unserer Kirchengemeinde gespendet. Bei der Beerdigung von Enno Menninger zugunsten unserer Kita 386,28 Euro. Herzlichen Dank. Heute am Ausgang, das passt schon auch, ist eine Pflichtkollekte angesetzt für die Aktion Hoffnung für Osteuropa. Da geht es darum, dass wir als evangelische Kirchen an den verschiedenen Orten in Osteuropa, wo die Situation einfach schwierig ist, verschärft natürlich durch den Ukraine-Krieg, unterstützen und helfen wollen. Das geht auch um Rumänien und um andere Länder dort, die wir mit dieser Kollekte dann unterstützen. Und dass wir unsere Hilfe für Ladanzi und für die Ukraine natürlich auch fortsetzen werden, ist klar. Das ist uns allen ein herzliches Anliegen und ist natürlich auch wichtig für uns, dass ihr einfach immer auch persönlich mal hier sein könnt, so schwierig das ist, um uns einfach auch ja in Begegnung zu helfen, ein bisschen uns einzustellen auf eure Situation. Anders als angekündigt, freuen Sie sich am kommenden Sonntag auf eine Predigt von Brigitte Gläser. Sie wird einspringen. Spiros Purzas, den Gottesdienst mussten wir verschieben. Insofern wird Brigitte Gläser predigen. Wir laden in diesem Jahr wieder zu einer Jubiläumskonfirmation ein. Sie können sich dazu anmelden, egal was für ein Jubiläum Sie feiern wollen, egal wo Sie konfirmiert worden sind, melden Sie sich einfach an. Unterlagen gibt es im Gemeindebüro. Termin ist der 2. Juni. Am Mittwochabend tagt die Synode unseres Synodalverbandes hier bei uns in Loga. Wir beginnen hier in der Kirche um 18.30 Uhr. Das ist öffentlich, da können Sie auch gerne zu kommen. Es gibt natürlich erst eine Andacht und dann wird Frank Landherr, Abteilungsleiter in unserem Landeskirchenamt, referieren zur Bestattungskultur, zum Friedhofswesen und wie sich das alles ändert. Und danach tagt die Synode dann noch ein bisschen und lässt die Legislaturperiode ausklingen, die nun eben bald zu Ende geht. Die Gemeinde wird um Fürbitte für die Synode gebeten. Herzlich willkommen zum Tanz in den März. Am 2. März tanzen wir mit Menschen, die einfach ein bisschen miteinander tanzen mögen. Wir haben da so eine kleine Gruppe gebildet mit Menschen, die das gerne tun. Die ist aber völlig offen, sie brauchen keine Grunderfahrung mitbringen. Es geht auch nicht um Paartanz, sondern um Tanzen in der Gruppe. Es sind Tänzer aus Europa, aus Griechenland, aus Israel, die wir miteinander tanzen. Und viele dieser Tänze haben biblische Bezüge, die dann im Tanzen selbst auch noch einmal deutlich werden in der Choreografie. Wir haben Abschied genommen von Enno Menninger aus der Friedhofstraße. Herr Menninger verstarb im Alter von 80 Jahren. Die Gemeinde hörte auf Worte aus Johannes 15, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Lasst uns beten. Guter Gott, auch das wollen wir tun, uns hier im Gottesdienst erinnern, immer wieder auch erinnern an die Menschen, die nun schon verstorben sind. Sie gehören zu uns und sie gehören zu dir. Sie bleiben uns in Erinnerung und dir leben sie, weil du sie ins Leben gerufen hast und sie zu dir zurückkehren. Wir bitten dich, tröste die, die traurig sind. Schenk ihnen den Mut, den sie brauchen, um neue Wege zu gehen. Amen. Ich möchte Antje noch ein paar Worte sagen.
Krieg und Frieden, Leben und Sterben, alles so nah zusammen. Aber auch alles gehört zum Leben. Krieg nicht, aber all die schönen Dinge, die es auch während eines Krieges in Europa, in Israel und an vielen anderen Orten in der Welt gibt. So, heute Morgen zwischen der ersten und dritten Tasse Tee habe ich mir einiges noch durch den Kopf gehen lassen. Statistiken sagen, wer mehr Geburtstage feiert, lebt länger. (lacht) 1964 war der geburtenstärkste Jahrgang nach Ende des Krieges. Die Beatles und die Rolling Stones sorgten für den richtigen Sound. Wir haben uns überlegt, lieber Ingo, wie wir denn deinen Geburtstag in Szene setzen können. Bettlaken beschreiben mit unser Ingo für immer 59 und über die Hecke hängen. Ein Schreckensszenario. Ich habe mir das auch immer verbeten. Dann dieses schöne ostfriesische Herz im Vorgarten, bespickt mit roten Krepprosen, die auch niemand machen wollte. Und hinein hätten wir ja nicht die schlimme Zahl schreiben dürfen, sondern ein Fragezeichen. Unser Ingo, uns für immer ein Rätsel, oder was hätten die Leute dann interpretiert? Ich weiß es nicht. Kennst du denn H.P. Baxter?
Ja.
Den kennst du? So. Ja. Weißt du auch, wie er richtig heißt?
Ja,
richtig.
Ja.
Und von welcher Band ist er der Frontman? Scooter. So. Du hast etwas mit ihm gemeinsam. Der wird auch nächsten Monat. Die schlimme Zahl, die wir nicht sagen dürfen. Ich habe nach Parallelen gesucht zwischen dir und George Clooney und Brad Pitt. Gibt keine. Dafür aber mit Henry Maske. Der wurde sogar noch etwas eher, im Januar. Und Harpe Kerkeling wird es auch noch. Ja, Tracy Chapman, eine hervorragende afroamerikanische Sängerin, die du hoffentlich kennst. Wenn nicht, werde ich sie dir demnächst mal vorstellen. Wird es auch noch. Und Jan-Josef Liefers. Der auch. Ne? Das ist schon alles ganz wunderbar. Es ist auch schön, wenn dann die Zahlen weitergehen. Weiter ging es nicht nach der Null, zum Beispiel beim Apostel Paulus. Oder bei Stefan Zweig. Oder auch bei Drafi Deutscher, falls der besser bekannt ist. Nun ist es aber so, die unaussprechliche Zahl, du hast es geschafft und du bist ja jetzt auch seit 11 Tagen gut dabei, hat sich ja auch, ich kenne es ja auch schon, nicht viel verändert, nicht? Ja, und so wünschen wir dir im Namen des Kirchenrates für deine gesamte Gemeinde Gottes Segen, für alle weiteren schönen Zahlen, die noch angefügt werden mögen. Ja, allerherzlichste Glückwünsche.
Dankeschön, mein Freund. Und 60 werden, wie gesagt, war nicht einfach, aber mit euch geht das alles. Mit euch ist alles gut. Ne? Insofern, lasst uns schön gemeinsam weiter unterwegs sein. Und jetzt natürlich erstmal singen. Ohne singen geht das ja gar nicht, ne? Das müsste jetzt 430 sein und gerne im Stehen. Vom Kaffee hatte ich schon gesprochen, aber gleich gibt es drüben auch ein bisschen Sekt. Also wenn Sie Lust haben, noch mit rüberzukommen, sehr herzlich willkommen. Lasst uns nun beten mit den Worten, die wir von Jesus gelernt haben. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Amen. Ja, nee, das ist gut. Das gerät einfach aus dem Blick, weißt du? Und das ist eine gute Idee. Ja, ja. Ja, das war ja auch der Hintergrund. Ne?
Ach so, ja, okay. Das kriegen die im Gemeindehaus aber alle mit, ne? Ne? Ja, aber das hat Ralf schon ausgestellt.
Es ist zu kurz und es ist halt. Hat sie das Fliegen gehört, ne? Ja. Das ist ja nicht schön. Aber irgendwie muss der Kasten ja aufgehen.
Hier oben schreibt man. Warum fliegt das? Weil das zu nah an den Mikrofon gedürfen ist?
Das kann natürlich auch sein. Das ist nun einfach eine Verlängerung. Das bestelle ich bei Amazon. Eine Verlängerung für den... Weiß ich nicht, Notfall. Ist da noch einer von den Küssen?
Was ist denn?
Ob ich das Ding ausschalten muss? Oder?